Guten Abend auch von mir. Schön, wieder hier sein zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung. Ich möchte ein kurzes Gebet zu Beginn sprechen. Herr, lass uns dein Wort nicht dadurch vergeblich sein, dass wir es kennen, aber nicht lieben, dass wir es hören, aber nicht tun, dass wir ihm glauben, aber ihm nicht gehorchen. Öffne uns die Ohren und das Herz, dass wir dein Wort recht fassen. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Sie haben ein Textblatt vor sich, ihr habt ein Textblatt vor sich, Psalm 107. Das ist der Wochenpsalm für diese neue, heute beginnende Woche. Das ist der Predigttext für diesen Sonntag. Ich ahne, was ihr im ersten Moment denkt, ganz schön lang. Aber wenn ihr zum Essen eingeladen werdet und es gibt ein großes Buffet, da sagt ihr vielleicht auch im ersten Moment, oh, das ist viel zu viel. Aber in der nächsten Zeit werdet ihr euch darauf stürzen, werdet euch daran freuen und werdet satt nach Hause gehen. Ähnlich ist das mit diesem etwas längeren Predigttext heute. Eigentlich sind nur die ersten Verse als Wochenpsalm vorgeschlagen. Aber man guckt auch nicht die erste Viertelstunde eines Films und sagt, danke, ich kenne den Rest. Sondern man muss ihn zu Ende gucken. Und ähnlich ist es heute hier. Ich lade euch also ein, euch mit mir zusammen auf den Weg zu machen und diesen Psalm zu bedenken. Es ist ein untypischer Psalm. Kein Klagelied aus tiefer Not, kein Loblied, das Gottes Rettung preist. Es ist ein Weisheitspsalm. Lieber Leser, so könnte der Psalmbeter sagen, ich gebe dir mit diesem Psalm eine Anleitung, einmal auf dein Leben zu blicken. Und wenn dir das zu wenig ist, dann auch eine Anleitung, mal auf die Gemeinschaft der Gläubigen zu schauen, zu der du gehörst. Wir werfen einmal einen Blick auf dein Leben. Dieser Psalm wird und will nicht alle Lebensfragen klären. Er hat nicht für jedes Problem eine Lösung, aber er hilft, eine große, wichtige Sache klar zu bekommen. Einfach zusammengefasst lautet die Botschaft dieses Psalms folgendermaßen. Auch wenn mein Leben nicht so verläuft, wie ich es gerne hätte, auch wenn es in meinem Leben nicht so geht, wie ich das mir wünsche, dann ist doch Gott gegenwärtig in meinem Leben, mit mir mittendrin. Und übertragen auf die Gemeinschaft der Gläubigen, auf die Gemeinde, zu der wir gehören, wenn es nicht so ist, wie wir es gerne hätten, dann ist doch Gott mit uns mittendrin. Und dieser Gott will von uns angerufen werden. Er will retten, er will helfen. Und er will, dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben, in Gemeinschaft mit ihm bleiben. Nochmal, einfach gesagt, dieses Leben, in das wir hineingestellt werden, es will bewältigt werden, es will gelebt werden, mit allen Höhen, mit allen Tiefen, mit allem Scheitern und mit allem Gelingen, mit aller Gesundheit, mit aller Krankheit, mit allem Glück und mit aller Not. Und Gott ist mit uns in diesem Leben mittendrin. Er begleitet, er trägt, er führt, er hilft, er tröstet, er erlöst. Und das Ganze, was er mit uns tut, hat ein Ziel. Ziel einer jeden Existenz, der Existenz eines jeden Gläubigen und der Existenz von uns als christlicher Gemeinde und Gemeinschaft, ist die Gemeinschaft mit Gott. So einfach es klingt, so schwer ist es, aber das alles, dieses Leben und das, was wir als Gemeinde tun, Gemeinschaft mit diesem Gott, das ist das Ziel von allem. Und der Psalmbeter will helfen, will anleiten, einen guten Blick auf das eigene Leben, auf die eigene Existenz zu bekommen. Schau es dir an. Und im letzten Vers wird es dann heißen, wer klug ist, wer weise ist, der nimmt sich das zu Herzen. Es wird eine 7-Punkte-Predigt entlang dem Gedankengang des Psalms. Starten wir mit der Einleitung, die ersten drei Verse. Sie werden die Verse immer hier vorne finden und gleichlautend auch auf dem Textblatt. Und wenn es euch für den Moment zu viel ist, dann nehmt diesen Psalm mit in die nächste Woche. Die Gemeinde schenkt euch dieses Blatt. Ich lese die ersten drei Verse. Danket dem Herrn, denn er ist gut. Ja, für immer bleibt seine Güte bestehen. So sollen die sprechen, die der Herr befreit hat. Er befreite sie aus Gewalt und Unterdrückung. Und er sammelte sie aus aller Herren Länder, aus dem Osten, aus dem Westen, aus dem Norden und aus dem Gebiet am Meer. Der Psalm beginnt mit einer Aufforderung, die wir als Gemeinde schon so oft gehört haben. Zu Beginn des Gottesdienstes von Ecki und allzu oft haben wir gehört, du sollst Gott loben, du sollst Gott danken. Du als Einzelner, du als Gemeinde, gib Gott die Ehre. Und warum? Einfach gesagt, Gott ist ein gütiger Gott, darum lohnt es sich, diesem Gott die Ehre zu geben. Oft haben wir diese Aufforderung gehört. Aber was machen wir mit dieser Aufforderung? Wir empfinden sie als ein, sag mal schön Danke, wenn du was bekommen hast. Wie man als Kind das lernen muss und dazu aufgefordert wird. Wir nehmen es uns vor, ich will diesem Gott danken, ich will diesen Gott loben. Wir haben vielleicht von den Großeltern das Sprichwort im Ohr, danken schützt vor Wanken, loben zieht nach oben, muss ja was dran sein, also muss ich es machen. Und wir bekommen es doch nicht hin. Wir nehmen uns im Gottesdienst Zeit fürs Loblied, aber wo waren wir in den letzten 10 Minuten mit unseren Gedanken, während gesungen wurde? Lob Gottes scheint ein schwieriges Thema zu sein und zu bleiben. Und jetzt fängt dieser Psalm schon wieder mit diesem Satz an. Dankt dem Herrn. Wenn man versteht, wozu der Psalmist aufruft, dann müsste er den Psalm eigentlich anders beginnen. Er müsste ihn beginnen mit dem Satz, bleibe in Gemeinschaft mit deinem Gott. Und als Ausdruck dieser Gemeinschaft mit Gott. Lobe ihn, gib ihm die Ehre. Lob Gottes, ohne in Gemeinschaft mit diesem Gott zu sein, ist komisch. Das ist dann wirklich nur ein Pflichtdank, ein Pflichtlob. Aber dem, dass man diesen Gott haben darf, dem Glück einen Ausdruck zu geben, im Dank und im Lob, das ist das, was er hier meint. Dank dem Herrn, denn er ist gut, für immer bleibt seine Güte bestehen. Der grenzenlos gütige, freundliche Gott möchte dich in Gemeinschaft mit sich haben. Bleib bei ihm und gib dieser Beziehung einen Ausdruck. 2 kurze Sätze aus diesem Eingang noch. So sollen die sprechen, die der Herr befreit hat. Die, die Gott befreit hat, sollen sagen, danke Gott für das, was du in meinem Leben getan hast. Wer die Erfahrung des rettenden Eingreifens Gottes gemacht hat, wer erfahren hat, dass Gott befreit, aus welcher Unterdrückung auch immer, der ist aufgefordert, sich zu dieser Beziehung, zu diesem Gott zu halten und diesem Gott die Ehre zu geben. Und ein 2. Gedanke, er sammelt sie aus aller Herren Länder. Ich erfahre doch die Rettung Gottes nicht für mich alleine. Schon wenn wir uns in diesem Raum umblicken, dann teilen wir das. Gott hat uns, jeden Einzelnen, gerettet. Und nicht nur uns hier in Rechtenbach oder in Witzelinden oder in Gießen, sondern seine Gemeinde in aller Welt. Jeder Gläubige bekennt das. Wir glauben doch nicht alleine. Nehmen wir das an, dass wir hineingestellt sind in die Gemeinschaft der Geretteten. Das Alte Testament kennt den Gedanken, dass das Darbringen von Lob und Dank ein Opfer ist. Es kostet mich etwas. Ich muss Zeit und Raum schaffen, etwas anderes dann vielleicht auch in diesem Moment nicht tun. Ich muss mich ausrichten an diesem Gott. Vielleicht gelingt es uns darum häufig nicht, diesen Gott angemessen zu loben, weil uns der Preis zu hoch ist. Oder gelingt es nicht, weil wir die Gemeinschaft, die Beziehung zu diesem Gott aus dem Blick verlieren und Lob dann zu einer Pflichtübung wird, die uns lästig wird? Sind die Eingangsverse dieses Psalms. Und ich glaube, der Psalmbeter weiß um die Not, dass Gott zu selten gelobt wird. Und jetzt nimmt er den Leser, den Beter, nimmt er uns an der Hand und sagt, komm, wir werfen mal gemeinsam einen Blick auf dein Leben. Und wir werfen einen Blick auf Gottes Handeln in deinem Leben. Wir schauen es uns an. Und das soll uns zum Lob Gottes bringen. In 4 Absätzen wirft der Psalmschreiber einen Blick auf Menschenleben. Nicht jeder von uns wird sich in jeder dieser Lebensbeschreibungen wiederfinden. Es ist nicht so speziell, dass jeder sich genau darin verorten kann. Es sind eher 4 Beispiele, die der Psalmbeter macht und sagt, so kann's in einem Leben laufen. Guck's dir an und lerne daraus. Aber in jeder der hier beschriebenen Lebensumstände, in jeder dieser 4 Lebenssituationen, die beschrieben werden, da ist Gott gegenwärtig, da greift er ein, da will er angerufen werden und da will er retten. Eine Bemerkung noch vorweg. Die Idee, dass ein gläubiger Mensch ein anfechtungsfreies, ein einfaches, ein gesundes und ein glückliches Leben haben muss, dieser Gedanke ist dem Psalmschreiber fern. Er stellt fest, es läuft häufig anders. Und dennoch ist Gott mittendrin. Schauen wir es uns an, eine erste Lebensbeschreibung, die Verse 4 bis 9 mancher. Ich lese, und der Einfachheit halber heute aus der Basisbibel, wir sparen uns die mit Lutherbibeln verbundenen Schwierigkeiten. Der Text ist so lang, wir halten es einfach. Die Verse 4 bis 9. Manche irrten in menschenleerer Wüste umher. Sie suchten nach einer bewohnten Stadt, konnten aber den Weg dorthin nicht finden. Sie waren hungrig, sie waren durstig, ihre Lebenskraft schwand dahin. Da riefen sie zum Herrn in ihrer Not und er riss sie aus ihrer Verzweiflung. Er führte sie auf den richtigen Weg, sodass sie zu einer bewohnten Stadt kamen. Nun sollen sie dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wundertaten an den Menschen. Denn er hat sie erfrischt, als sie erschöpft waren, und mit Gutem gestärkt, als sie Hunger hatten. Ganz einfach gesagt, manche unter uns müssen Wüstenerfahrungen machen. Kein Wort hier von selber Schuld oder Gott will dir was zeigen, kein Wort von das hast du verdient oder das ist Schicksal. Es ist einfach so. Der Weg eines manchen Menschen geht durch die Wüste. In dieser Welt gibt es Leid und Not und Tod und Geschrei und Ungerechtigkeit und Krankheit und Elend. Und das ist die Erfahrung, die hier beschrieben wird. Man geht in die Irre. Man verläuft sich in der Wüste. Man sucht den Weg und findet ihn nicht. Man hat nicht das, was man braucht. Keine Geborgenheit, keine Heimat. Nicht das, was zum Leben notwendig ist. Man macht die Erfahrung in der Wüste, dass die Kräfte schwinden, dass es zu Ende geht. Aber, so der Psalmbeter, auch wenn das so sein mag, in dieser Not ist Gott nicht fern. Gott hat sich nicht davon gemacht. Er ist nicht weg und sagt, sieh zu, wie du klarkommst. Nein, er will angerufen, er will gesucht, er will gefragt werden, er entzieht sich nicht. Das heißt nicht, dass Gott jede Not wendet, die Dinge immer gut ausgehen, alles immer irgendwie wieder gut werden muss. Nein, nicht in dieser Welt. Aber er führt durch die Not hindurch und weiter. Und wenn es sein darf, an einen neuen Ort und in neue Umstände. Und er geht mit. Er tröstet, er hält, er erlöst und er bringt voran. In der Bildersprache der Wüstenwanderung hier, er sättigt den Hungrigen. Er füllt dem Durstigen die Kehle, er schafft dem Heimatlosen einen Ort, an dem er zur Ruhe kommen kann. Und wenn wir das erleben, dass sich Gott in meiner Not nicht abwendet, sondern mich trägt, mich hält, mich tröstet, mir neue Perspektive schenkt, dass es weitergeht, wenn ich also Gemeinschaft mit ihm erfahre, dann darf ich das ausdrücken. Sie sollen dem Herrn danken für seine Güte. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Eine zweite Lebenssituation, die beschrieben wird, die Verse 10 bis 16. Andere, gerade ging es manche, andere. Andere hockten in finsteren Kerkern. Sie waren gefesselt und in Eisen gelegt. Denn sie hatten sich Gottes Anweisungen widersetzt. Sie wollten dem Plan des Höchsten nicht folgen. Er aber brach ihren Widerstand in der Gefangenschaft. Sie lagen am Boden und niemand half ihnen auf. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er rettete sie aus ihrer Verzweiflung. Er befreite sie aus finsteren Kerkern und er zerriss die Fesseln ihrer Hände. Nun sollen sie dem Herrn danken für seine Güte, für seine Wundertaten an den Menschen. Denn er hat die Bronzetüren aufgebrochen und die eisernen Türriegel zerschlagen. Andere also. Jetzt wird es ein wenig schwierig. Nicht jedes Unglück, in das wir kommen, ist selbst verschuldet, aber es gibt selbstverschuldetes Unglück. Andere, sagt der Psalmbeter, hocken in finsteren Kerkern, denn sie hatten sich Gottes Anweisungen widersetzt. Sie wollten dem Plan des Höchsten nicht folgen. Der Psalmbeter denkt hier erst einmal an Israel als Ganzes. Gerettet, erlöst, sie haben einen König, es könnte so gut sein. Und dann Abgötterei, Unterdrückung der armen, Schwachen und Entrechteten, schlechte Könige, ein Widerstand gegen Gottes gute Ordnung. Und das führt am Ende in die Katastrophe. Die Babylonier überrollen Jerusalem, zerstören den Tempel, führen das Volk in die Gefangenschaft, Gericht und Strafe Gottes. Das sind Worte, die hier gebraucht werden. Und auf uns übertragen, vielleicht kennen wir es aus dem eigenen Leben oder aus dem Leben der Menschen um uns her. Sich widersetzen gegen Gottes gute Ordnung. Ich weiß, was richtig und gut ist, aber ich tue es nicht. Ich kenne Gottes gute Ordnung. Und dann ist da doch Lüge und Neid und Gier und Streit und Hass und Zorn und Ehebruch und Diebstahl. Ein sich wegdrehen von Gott, ein lass mich doch in Ruhe, Gott, mit dem, was du von mir willst, mir ist das jetzt egal, ich mach meins. Und dann sitze ich in meinem Loch. Dann sitze ich in der Grube, die ich mir selber gegraben habe. Und das Spannende, worauf uns der Psalmbeter hinweist, ist, dass Gott dann eben nicht sagt, tja, selbst schuld, musst du gucken, wie du wieder rauskommst, hast dich mir widersetzt, ich straf dich halt. Sondern es ist eine Einladung, selbst in dieser selbstverschuldeten Not, selbst wenn ich meinen Weg schlecht gegangen bin, diesen Gott um Hilfe anzurufen. Wir sehen manchmal etwas verächtlich auf die, die erst in der Not anfangen zu beten. Die erst dann beten, wenn sie nicht mehr weiter können, wenn sie keinen Ausweg mehr haben. Aber sie haben diesen Psalm auf ihrer Seite. Ich darf, wenn ich mich irgendwo reingeritten habe, dennoch und gerade zu diesem Gott beten. Er entzieht sich nicht und er will retten und er will helfen. In seiner Güte lässt Gott sich anrufen und er rettet aus Verzweiflung. Gottes Güte hat eben kein Ende. Was für eine Wundertat Gottes, dass er nicht sagt, jetzt ist alles aus, sondern ich hole dich raus und wir gehen gemeinsam weiter. Eine dritte Gruppe. Manche. Und jetzt hat die Basisbibel eine schöne Übersetzung, bei Luther klingt es nach Torheit. Wir überlegen, was ist damit gemeint. Die Basisbibel entscheidet sich für ein modernes Wort. Manche kommen aus Dummheit auf die schiefe Bahn und litten furchtbar unter ihren Vergehen. Vor Abscheu konnten sie nichts mehr essen, klopften schon an die Tore des Todes. Auch die schrien zum Herrn in ihrer Not und er rettete sie aus ihrer Verzweiflung. Er schickte ihnen sein Wort, um sie zu heilen und sie vor dem sicheren Untergang zu retten. Nun sollen auch sie dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wundertaten an den Menschen. Sie sollen ihm Dankopfer darbringen und jubelnd von seinen Taten erzählen. Torheit, Dummheit. Die anderen gerade gingen wissentlich und willentlich gegen Gott und in die Irre. Hier eine andere Gruppe. Die blicken's nicht. Törichtes Verhalten, das Gegenteil von klug und weise. Und das führt in einen Niedergang, der kaum aufzuhalten scheint. Für den Psalmbeter ist das Verhalten des Volkes Israel nach der Befreiung aus Ägypten das beste Beispiel für Torheit. Da rettet sie Gott heraus. Sagt ihnen, ich bringe euch an einen neuen Ort, alles wird gut, kommt mit mir. Gott geht voran, alles könnte gut sein, alles könnte einfach sein. Und was macht das Volk? Ach Gott, nee, wir wollen lieber zurück nach Ägypten. Es passt uns nicht, dass wir hier sind. Dieses Manna, das ist total eklig. Wir werfen das weg, was wir haben. Sie wollen etwas anderes, etwas Falsches, sie gieren danach und sie verrennen sich. Wir gucken manche Menschen an und denken, bist du blöd? Mach das nicht. Und sie machen es doch. Sie brauchen noch diesen Kick, noch diese Befriedigung, noch diesen Rausch, noch dieses sich gehen lassen, noch dieses, was sie unbedingt haben wollen. Und wir sagen, das ist doch Quatsch, mach's nicht. Und sie verrennen sich. Gott lässt uns Gutes sehen, beschenkt, begabt, schafft Möglichkeiten und wir schmeißen es weg. Das ist Torheit. Und dann sitzt man da, alles weg, alles kaputt. Nochmal mit einem modernen Bild, da hat man sich dann eben in den Fuß geschossen, vor lauter Blödheit. Und im Gleichnis Jesu sind das dann die, die aus dem Schweinetrog essen müssen, weil sie gedacht haben, anderswo als beim Vater geht's mir besser. Und jetzt könnte man meinen, es gibt auch für die keine Hilfe und Gott lässt sie einfach laufen. Und Gott könnte sich abwenden und sagen, na gut, wer nicht will und wer nicht hat, der hat halt und wie wir manchmal sagen, selber blöd. Aber auch hier lässt Gott sich bitten. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er rettete sie aus ihrer Verzweiflung. Das würden wir nicht mehr machen. Gott tut's. Und er schickt ihnen sein Wort, um sie zu heilen und sie vor dem sicheren Untergang zu retten. So ist Gott. Wenn das kein Grund zum Dank ist, er schickt sein Wort, er redet weiter, er bietet sich immer wieder aufs Neue an. Welch eine Güte. Seien wir nicht töricht. Und eine vierte Lebenssituation wird beschrieben, es wird ein bisschen länger, Verse 23 bis 32. Wieder andere, manche andere, jetzt sind wir bei der vierten Gruppe. Andere segelten mit Schiffen übers Meer, sie unternahmen Handelsreisen auf hoher See. Diese haben die Werke des Herrn gesehen und seine Wundertaten über dem Abgrund. Er rief den Sturmwind in seinen Dienst, der türmte die Wellen zu schwindelnden Höhen. Mit dem Schiff fahren sie dem Himmel entgegen und dann stürzen sie wieder in die Tiefe hinab. Das Unwetter ließ ihre Seelen verzagen. Sie tanzten und torkelten auf Deck wie Betrunkene. Sie waren am Ende all ihrer Seemannskunst. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not. Er führte sie aus ihrer Verzweiflung. Er brachte den Sturmwind zum Schweigen und die aufgepeitschte See beruhigte sich. Sie waren froh, dass sich die Wogen legten. So führte er sie in den ersehnten Hafen. Nun sollen sie dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wundertaten an den Menschen. Sie sollen ihn ehren in der Versammlung des Volkes und ihn über alles loben im Kreis der Alten. Die letzte Gruppe, die Seefahrer. Die Seefahrer der Antike sind keine Touristen, die das Meer zum Vergnügen bereisen. Das übers Meer fahren ist Broterwerb und Notwendigkeit. Einfach gesagt, diese Menschen machen, was sie müssen. Sie machen, was ihnen vor die Füße gelegt sind. Sie machen, was ihr Beruf ist. Sie gehen ihrem Leben, ihrem Alltag nach. Und die Israeliten, keine Seefahrernation, blicken voll Respekt auf diese Menschen. Sie fahren hinaus ins Ungewisse. Nach jüdischer Überlieferung im Hiob-Buch finden wir, das wohnt in den Tiefen des Meeres, der Leviathan. Man geht nicht ins Wasser. Sie setzen sich Gefahren aus, aber es ist ihr Alltag, es ist das, was ihre Aufgabe ist. Aber diese Aufgabe, das, was sie tun müssen, es bringt sie ans Ende ihrer Weisheit, ans Ende ihrer Seemannskunst. Sturm und Wellen sind zu groß, es geht nicht. Hilfe, wir sinken, sagen die Jünger Jesu im Boot. Und auch hier, Gott lässt sich bitten. Er bringt den Sturm zum Schweigen, dieser Gott ist größer. Das Meer steht für das Chaos, für die nicht beherrschbaren, chaotischen Kräfte. Und es ist ein gutes Bild für diese Welt, in der wir leben. Da sind Kräfte am Werk, die können wir nicht beherrschen. Die können wir nicht kalkulieren und die haben wir nicht im Griff. Nicht die Krankheit, nicht den Tod, nicht das Unglück, nicht die Katastrophen, nicht die Natur, wir haben es nicht im Griff. Diese Welt ist ein bedrohlicher Ort. Und in unserem Leben erfahren wir das. Da rüttelt der Sturm und die Wellen gehen über uns hinweg und Leid und Not und Verlust und Trauer und Krankheit und Sorgen und alles türmt sich auf. Und das macht sich groß. Aber unser Gott ist nicht zu klein, er ist nicht zu schwach. Gott sitzt nicht im Himmel, schlägt die Hände vors Gesicht, schüttelt den Kopf und sagt, da kann ich jetzt aber gar nichts mehr machen. Die Wellen schlagen über dir zusammen. Tut mir leid, ich bin raus. So ist Gott nicht. Er bringt den Sturm zum Schweigen und die aufgepeitschte See beruhigt sich. Immer und immer wieder machen wir die Erfahrung in unserem Leben, in dieser Welt. Aber dann lasst uns auch davon reden und dann lasst uns davon zeugen. Auch in diesen Tagen, in denen in dieser Welt sich eine Katastrophen- und Endzeitstimmung breit macht. Hinweisen auf diesen Gott, der helfen kann, der eingreifen kann, der größer ist, der diese Welt geschaffen hat, und diesem Gott die Ehre geben. Nun sollen sie dem Herrn danken für seine Güte, für seine Wundertaten an den Menschen. Sie sollen ihn ehren in der Versammlung des Volkes. 4 Blicke auf Existenzen hat der Beter uns gegeben. 4-mal hat er einen hoffentlich hilfreichen, vielleicht lehrhaften Blick geworfen darauf, wie es im eigenen Leben gehen kann. Wie es vielleicht auch mit einer Gemeinde gehen kann. Ich habe das jetzt gar nicht weiter ausgeführt. Aber immer ein zentraler Gedanke. Egal in welcher Situation, Gott wendet sich nicht ab. Gott ist anrufbar. Er will retten. Und er will eingreifen. Diesen Gedanken, dass Gott allmächtig ist und souverän, den führt der Psalmbeter jetzt nochmal aus. Er ist ein guter Lehrer und Wiederholung ist die Mutter allen Lernens. Ab Vers 33. Und wenn Sie die ersten Verse, wenn ihr die ersten Verse bewusst hört, merkt ihr, vielleicht grummelt es da doch nochmal ein bisschen mit der Frage, was ist das für ein Gott? Macht er es wirklich mal so und mal so, gerade wie es ihm gefällt? Ich lese erst mal ab Vers 33. Er kann Wasserströme zur Wüste machen und Quellgebiete zum wasserlosen Land. Er kann fruchtbaren Boden zur Salzwüste machen, weil seine Bewohner so bösartig sind. Und umgekehrt kann er die Wüste zur Oase machen und das trockene Land zum Quellgebiet. Macht Gott einfach, was er will? Gleich. Dort ließ er sein ausgehungertes Volk siedeln. Sie gründeten eine Stadt, um dort zu wohnen. Sie bestellten die Felder, pflanzten Weinberge, mit der Frucht erzielten sie einen guten Ertrag. Er segnete sie, sodass sie viele Kinder bekamen, auch ihr Viehbestand wurde nicht kleiner. Aber dann wurden sie wieder weniger und beugten sich unter der Last von Unglück und Kummer. Da strafte er die Verantwortlichen mit Verachtung und ließ sie in der Wüste umherirren ohne Ziel. Die Besitzlosen aber, die Schwachen, die Elenden, die Armen, die beschützte er vor dem Elend und ließ ihre Familien wachsen wie eine Herde. Die Rechtschaffenen sollen das sehen und sich freuen, aber alle, die voller Bosheit sind, halten besser den Mund. Das Eingangswort ist das Wichtige. Gott kann. Er kann. Und jetzt könnte man diese nachfolgenden Verse so lesen, dass man Gott irgendwie ausgeliefert ist. Gott macht's halt mal so und mal so und wenn es mich trifft, habe ich Pech gehabt und einen anderen, dem es gut geht, der hat halt Glück gehabt, dass Gott irgendwie würfelt und meint, naja, mal so, mal so. Oder gar, dass Gott böse ist auf mich, wenn es mir schlecht geht und mich strafen will. Langsam. Wir dürfen diese Verse nicht gegen die anderen Verse dieses Psalms lesen. Nur wenn der allmächtige Gott ein ferner, ein unfreundlicher, ein willkürlich handelnder Gott wäre, dem ich irgendwie schutzlos ausgeliefert bin, dann wäre es schwierig, dann wäre es schlimm. Aber so ist Gott nicht. Gottes Allmacht, die hier beschrieben wird, ist nicht zu trennen von seiner grenzenlosen Güte und Freundlichkeit. Mit der hat der Psalm begonnen, Gott ist gut, für immer bleibt seine Güte bestehen. Gott wendet sich dem Bedrängten zu. Gott steht nicht fern und daneben. Gott handelt nie herzlos oder gemein oder böse. Und auch wenn sein Handeln mein Verstehen übersteigt, ja sogar übersteigen muss, weil ich ein Mensch, ein Geschöpf bin und Gott ist Gott, dann ist Gott immer noch grundsätzlich gut. Es ist ein einfacher Satz, den ich euch mitgeben kann, an den ich mich halte bei allem, was Gott tut und was mich auch in manches Fragen stürzt, was mich zweifeln lässt und mich manchmal ängstigt. Es ist das Festhalten an dem Satz, dass Gott noch nie einen Fehler gemacht hat. Gott hat noch nie einen Fehler gemacht. Ihm ist noch nie eine Panne unterlaufen. Ihm ist noch nie irgendetwas passiert, wo er sagt, hups, das war jetzt doch nicht so toll. Gott macht keinen Fehler. Er ist allmächtig und er ist grenzenlos gut. Und daran will ich mich halten. Ich will vielmehr staunen über die Größe Gottes, auch wenn ich sie nicht fassen kann. Vielleicht mit Paulus, der am Ende von Römer 11 folgende Verse schreibt. Wie unbegreiflich sind Gottes Gerichte, wie unerforschlich sind Gottes Wege. Von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Und es bleibt nichts anderes, als Gott zu sagen, ihm sei Ehre in Ewigkeit. Dass Gott so gut, so groß und so mächtig ist und dass Gott bedingungslos auf der Seite der Schwachen ist, das stopft dem Gottlosen das Maul. Jetzt muss ich doch die Luther-Übersetzung hier zitieren. Die alle, die voll Bosheit sind, halten den Mund, schreibt die Basisbibel. Das ist ein bisschen schwach. Die alte Luther sagt, Gott stopfte den Gottlosen das Maul. Und wir sollen uns freuen darüber, dass unser Gott so groß ist. Was für ein Glück, diesen Gott zu haben. Zum Schluss, was sollen wir lernen? Was sollen wir machen mit diesen Versen, mit diesem langen Psalm, mit all dem, was wir gehört haben? Das Ziel biblischer Weisheit ist nie, dass man besonders schlau, besonders gebildet wird oder gar besonders clever, sondern klug, weise fürs Leben. Dass man auf sein eigenes Leben blickt und weiß, das ist ein guter Weg und ich möchte ihn gehen. Zu verstehen, wie die Dinge laufen, wie die Dinge zusammenhängen, zu verstehen, wie Gott sich die Dinge denkt, das ist Weisheit. Und der Psalmbeter hat uns für einen Moment die Tür geöffnet, an der Hand genommen und hat gesagt, komm, wir gucken mal, wie ein Leben laufen kann. Und wir gucken mal, dass wir klar bekommen, Gott ist mit uns mittendrin. Der letzte Vers dieses Psalms, wer ist klug? Derjenige, der klug ist, wird sich diese Geschichte merken. Er soll daraus lernen, dass die Güte des Herrn dies alles bewirkt. Schau dir dein Leben an. Nimm es an. So wie es ist, ist es. Du kriegst kein anderes. Wo stehst du gerade? In der Wüste? In der bewussten Abwendung von Gott an der einen oder anderen Stelle? Ist etwas schiefgelaufen? Einfach kaputt gegangen, schiefgelaufen, vielleicht aus eigener Torheit, Blödheit, Dummheit? Oder machst du einfach, was du tun sollst und tun musst, Tag für Tag, die Aufgabe, an die du gestellt bist, und merkst, dass dennoch die Wellen über dir zusammenschlagen, dass es nicht weitergehen kann? Der Kehrvers dieses Psalms ist eine Einladung. Immer wieder heißt es, egal in welcher Situation, da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er führte sie heraus. Es gibt keine Situation, in der ich nicht zu Gott rufen dürfte. Es gibt keinen Moment, in dem Gott sagt, nee, also in der Situation, bitte lass mich jetzt in Ruhe. So ist Gott nie. Es ist keine Schande, in Not zu geraten. Es ist nicht schlimm. Das Leben ist, wie es ist und es bringt uns in manche Not. Aber es ist Gottes Angebot, dass er sagt, ich will gegenwärtig sein in deinem Leben, mit dir und in deiner Not. Und du darfst rufen und du darfst dich retten lassen und ich will eingreifen. Eingangs habe ich gesagt, dass der Psalm in den ersten Versen das Ziel der Reise schon nennt. Was ist das Ziel von allem? Gemeinschaft mit Gott. In diesem Leben, in das Gott mich hineingestellt hat, und über den Tod hinaus in Ewigkeit. Er bringt mich durch mein Leben. Er bringt auch seine Gemeinde, die er von überall her gesammelt hat, durch diese Welt und durch diese Zeit. Und er ist mit uns mittendrin. Und in allem ist er mittendrin, als der gütige und als der allmächtige Gott. Aber dann müssen wir diesem Gott auch die Ehre geben, die ihm zusteht. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der regiere und bewahre unsere Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Wir beten. Lieber Herr, wir danken, dass du dich aus unserem Leben nie davon machst, dass du dich nicht abwendest und dass du dich nicht entziehst. Und wir halten uns dir hin mit allem, was uns bewegt und beschäftigt. Mit dem, dass wir so sind, wie wir sind, mit den Umständen, die wir haben und mit all dem, was uns bewegt und beschäftigt. Unsere Not, unserem Kummer, unserer Überforderung, unserer Hilflosigkeit, unserer Schuld, unserer Schwachheit, aber auch mit allem, was uns gelingt und was uns glücklich sein lässt und was wir dankbar aus deiner Hand haben. Wir bitten dich, komm immer wieder aufs Neue in unser Leben und rette und hilf und erlöse und tröste und bewahre und trage du uns. Und halt uns in Gemeinschaft mit dir. Halt unser Herz nah bei dir, dass wir in allem dich suchen und dich lieben und dich ehren und dir vertrauen. Und wir danken, Herr, dass wir in dir einen allmächtigen und gütigen, einen bedingungslos freundlichen Gott haben, der sich uns zuwendet. Herr, wir befehlen uns dir an für die Tage, die vor uns liegen. Hab du Acht auf uns. Tröste du die Trauernden. Sei du den Kranken nahe, schenke Heilung, wo es möglich ist und lass sie auf dich sehen. Gib den Mutlosen neue Hoffnung und Hilfe. Gib denen, die traurig sind, deinen Trost. Schenk den Sterbenden dein Heil. Und uns alle halte in Gemeinschaft mit dir. Wir befehlen uns dir an und danken dir, dass du Acht hast auf uns alle Zeit. Amen.